MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MenaTalk. Mein Name ist Jasmin Aremi, Redakteurin bei MenaWatch und unser Gast ist heute Tobias Huch, freier Nahost-Journalist, YouTuber und kritischer Beobachter der islamistischen Szene und Netzwerke im Netz. Er analysiert seit Jahren Plattformen wie YouTube, Twitch und X auf salafistische und dschihadistische Influencer. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herr Huch, schön, dass Sie da sind.
Moin.
Wir zeichnen heute gemeinsam aus Mainz auf und Sie beobachten ja islamistische Influencer in Deutschland seit Jahren. Wie würden Sie denn die Szene jemanden beschreiben, der Sie bisher nur aus dem Fernsehen kennt, aus Nachrichten?
Also die Szene ist sehr, sehr vielfältig. Wir hatten vor 12, 13, 14 Jahren diese üblichen, klar als Islamisten erkennbaren Influencer, heute auch noch bekannte Personen wie ein Pierre Vogel. Andere sind verschwunden, wie ein Ibrahim Abunaci, der ins Ausland abgehauen ist, oder ein Bilal Gümüş, der lang genug im Knast war, oder ein Sven Lau, der auch lang genug im Knast war, die nur noch im Hintergrund aktiv sind. Aber jetzt sind neue Prediger da, wie ein Abul Bara, die sehr, sehr stark auf TikTok als Rattenfänger fungieren, dort ihre in Anführungsstrichen Weisheiten von sich geben und am Ende ja leichtgläubige Jugendliche einfangen. Und auf der anderen Ebene haben wir dann eher prominente Personen, die diesen Leuten, ob bewusst oder unbewusst, zuliefern, indem sie vermeintlich glauben, das seien seriöse Quellen. Zum Beispiel die Gruppe Generation Islam und ähnliche haben sehr, sehr starke Videos auch zum Nahostkonflikt gemacht, die natürlich erlogen sind. Es ist sehr viel manipuliert, aber die werden in Massen verbreitet. Und dann gibt es halt auch Menschen, die in ihrer vorislamistischen Zeit, so würde ich das mal einstufen, nur als normale Muslime wahrgenommen worden sind, aber normale Influencer waren, wie zum Beispiel ein Maestro mit bürgerlichem Namen Attila Kutbay, wurde lange Zeit als seriös wahrgenommen. Mittlerweile ist sein Ruf nahezu vernichtet im seriösen Spektrum durch 2,5 Jahre ganz massive Fake News in Bezug auf Israel und auch das Teilen unter anderem solcher Inhalte oder israelfeindliche Influencer wie ein Ahmad Neu, bürgerlicher Name Ahmad, der ist dann wirklich so, ursprünglich aus Bremen, mittlerweile im Ausland lebend, damit er dort auch juristisch nicht mehr gefasst werden kann, hatte eine sehr ruhige Phase, eine eigentlich recht ordentliche Phase, bis dann der 7. Oktober kam und hat sich dann in Berlin in dieser radikalen Islamisten- und Pro-Hamas-Bubble radikalisieren lassen. Da tauchen dann auch Personen auf wie ein Influencer namens Aggressionsprobleme, der überhaupt keine Berührungsängste zur salafistischen und islamistischen Szene hat, der tagtäglich Fake News verbreitet, frei erfundene Geschichten und auch jetzt sehr stark für die Mullahs im Iran wirbt und Israel dafür verurteilt. Also es ist sehr vielfältig, aber am Ende geht es diesen Personen darum, ein sehr einfaches Schwarz-Weiß-Denken zu verbreiten, um die maximale Reichweite bei jungen Leuten zu bekommen, die ja sich auch in irgendeiner Weise Leitplanken wünschen und dann ihre Vorbilder sehen. Und das ist dann der erste Schritt zu einem Absturz, der sehr, sehr gefährlich werden kann. Wir haben das vor 12, 13 Jahren gesehen. Da war es erst die Verteilung des Korans auf der Straße. Und am Ende sind mehrere hundert dieser Jugendlichen dann in Syrien aufgetaucht und im Irak und haben dort schlimmste Kriegsverbrechen begangen, vergewaltigt, massengeschlachtet und die waren als Terroristen des IS unterwegs.
Würden Sie diese Szene schon als politische Bewegung bezeichnen oder ist es eher ein Geschäftsmodell, um irgendwie Klicks und Geld zu generieren?
Es ist bunt, auch das ist bunt gemischt. Also wenn ich jetzt einzelne Akteure herausnehme, zum Beispiel ein Serhat Kissig, das ist jetzt der Aggressionsprobleme, bei ihm würde ich vermuten, es geht ums Geld. der hat auch keine in irgendeiner Weise tiefe muslimische Bildung, sondern wandt sich eigentlich an diese Gruppierungen an, um damit seine Klicks zu machen. Das gleiche gilt für einen Ahmad Neu oder Ahmad Ahmad. Und wo es sehr im Bereich der Klicksgenerierung ist und des Pseudo-Engagements, ist dann wiederum so ein Maestro alias Attila Kutbay, mit dem ich auch jetzt alle möglichen Konflikte hatte, der versucht hatte, mich einzuschüchtern, dass ich nicht mehr seine Fake News enttarne, dass ich ihn nicht mehr kritisch beobachte. Dabei war er eigentlich nur ein Randelement. Ich hatte 2-3 Mal habe ich auf ihn aufmerksam gemacht. Er hat es aber dann zum Anlass genommen, eine Schmutz- und Hasskampagne zu starten, in der Hoffnung, mich zum Schweigen zu bringen. Auf diesen einige aufgesprungen. Viele haben das nicht erkannt und dachten, das sei in irgendeiner Weise eine persönliche Fehde zwischen ihm und mir, ist es aber halt nicht. Ich verteidige das Grundgesetz, unsere Werte in unserem Land und er kann es nicht leiden, wenn man ihn einordnet, wie er halt ist. Und dann kommen Influencer, die sich politisch nicht auskennen im Nahostkonflikt, die dann wiederum diese Fake News weiterverbreiten und unbewusst, ich sage ganz bewusst, unbewusst, sich dann an einer Hasskampagne beteiligen. Wenn sie wüssten, mit wem sie sich da eingelassen haben, würden wahrscheinlich 99% der Influencer, die das wiederum reproduziert haben, sich davon distanzieren.
Sie haben ja gerade schon ein paar Namen genannt. Sind das die zentralen Akteure dieser Szene oder gibt es da andere?
Es gibt da noch ganz viele andere. Also es gibt, das sind zentrale Akteure. Wobei ein Attila Kutbay mittlerweile, ich glaube, seit einem halben Jahr keine Videos mehr gemacht hat. Das sehe ich als einen Erfolg meiner Arbeit. Er hatte sich dann auf mich konzentriert, was natürlich auch mehr Geld und Klicks bringt, weil ich so eine Art Hassobjekt bin bei den Salafisten, bei den türkischen Grauen Wölfen, bei den Neonazis, bei allerlei faschistischen Gruppierungen, Hamas-Anhänger, Anhänger der Mullahs, Kurdenhasser. Dieses ganze Spektrum freut sich natürlich, wenn ein Tobias Huch angegriffen wird und sei es noch so ekelhaft und noch so persönlich und noch so tiefer gegen die Familie bis hin auf meinen Vater und mein Elternhaus. Da rennt er natürlich offene Türen ein bei den Feinden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Wenn wir uns mal so einen Akteur wie Maestro angucken, was unterscheidet den eigentlich gerade noch mit seinen Inhalten im Internet von einem salafistischen Prediger?
Wobei das viel. Also so will ich ihn gar nicht einschätzen. Er hat nicht viel Ahnung vom Islam. Das hat er vielleicht gemeinsam mit den salafistischen Predigern. Aber er geht nicht auf diese religiöse Schiene. Natürlich schwingt das ein bisschen mit, immer. Aber da will ich ihm Unrecht tun. Da gibt es ganz andere Akteure, die sich dann wieder an der Religion bereichern. Da haben wir dann einen Abdelhamid zum Beispiel, der auf Prediger macht, sich auch diesen Namen gegeben hat, aber den Spitznamen Abdel Rolex trägt. Er selbst wurde jetzt verurteilt, weil er fast 500.000 Euro an Spendengelder geklaut hat. Er hat angeblich für Gaza gesammelt und stattdessen hat er sich ein BMW gekauft und eine Rolex und hat in Saus und Braus gelebt und seine Miete bezahlt. Und trotzdem werden solche Leute nicht gecancelt und werden weiterhin in der TikTok-Szene gefeiert, weil er dann sagt, ja, ich habe doch ein bisschen was verteilt, aber sorry, wenn jemand 500.000 Euro sich nimmt und dann für 1.000 Euro Jacken kauft, dann ist er einfach ein Dieb.
Diese Akteure bezeichnen sich ja ganz oft auch als Gegenöffentlichkeit.
Kennen wir aus der Schwurbler-Szene.
Richtig. Gegen wen richtet sich denn auch diese Erzählung und warum zieht es dann auch so viele junge Leute an?
Die Erzählungen richten sich gegen unsere Werte, gegen unsere freiheitlichen Werte, gegen die Gleichheit von Mann und Frau, gegen queere Menschen, gegen Toleranz, gegen Menschenrechte. Menschenrechte werden eigentlich als minderwertig betrachtet und Menschen werden unterteilt in Umma und Muslime und Kuffar, die Ungläubigen. Und am Ende steht dann, eigentlich müssen alle, die nicht Muslime werden, idealerweise radikal sunnitisch, denn Schiiten werden auch schon wieder beschimpft, müssen getötet werden. Das steht am Ende. Das ist zwar bei dem einen stärker, bei anderen viel, viel weniger, aber das ist am Ende die Botschaft, die bei den radikalen Predigern vorkommt. Auch wenn sie es sehr, sehr schön verpacken. indem sie dann so Fragestunden machen, wo dann lustige Fragen gestellt werden. Darf man als Muslim in Schweinfurt leben oder sowas? Das ist natürlich kompletter Quatsch. Es ist witzig, aber man wird dann reingesogen. Aber das ist halt dann wiederum diese andere Szene. Also da muss man unterteilen zwischen den radikal-salafistisch oder islamistischen Predigern und den Personen, die den Nahostkonflikt ausnutzen, um darauf dann ihre Klicks aufzubauen oder ihre Unwissenheit in irgendeiner Weise so zu verpacken, als ob es intelligent rüberkommt.
Diese ganzen Plattformen, YouTube, Twitch, TikTok, kriegen das ja auch nicht so richtig in den Griff. Und
überhaupt nicht.
Die Videos sind ja da komplett viral in erster Linie. Also die haben sehr viele Klicks, sehr viele Views. Wie erklären Sie sich das? Und was könnte man dagegen tun?
Eigentlich müsste TikTok und YouTube und die ganzen Plattformen müssten viel härter durchgreifen und ganz konsequent, wenn dort Inhalte sind, die falsch sind, Fake News zum Beispiel, antisemitische Fake News, israelbezogener Antisemitismus, müssten dann wegen Hassrede sperren. Ich habe unzählige Videos gemeldet, habe das auch eingeordnet mit Definitionen, mit Straftatbeständen. Mir ist nicht ein einziges Video bekannt, was gesperrt worden ist. Und am Ende haben wir dann das Problem, wenn mal gesperrt wird, dann ist es zu spät. Bei YouTube zum Beispiel sind die ersten 2 Tage relevant, alles andere danach interessiert keinen mehr. Dann ist es durch. Und bei den Shorts, dann lädt es halt jemand anderes hoch. Die werden gleichzeitig runtergeladen, dann wieder hochgeladen. Wir haben das gesehen bei einem ganz anderen Spektrum, bei einem so ein bisschen schwurbelmäßigen alternativen Medium wie Hoss und Hopf. Die wurden gesperrt auf TikTok. Ergebnis war, sie wurden dort in Massen von anderen Kanälen hochgeladen. Oder ein Andrew Tate wurde auch gesperrt, wurde in Massen hochgeladen über andere Accounts. Und ich glaube, dass die Plattform es in den Griff bekommen könnten, sie es aber nicht wollen, weil es ihnen enorme Reichweite damit Werbefläche gibt.
Wenn wir mal so ein bisschen auf die Inhalte dieser Videos gehen, da wird ja ganz bewusst mit Grauzonen gespielt. In erster Linie, damit man wahrscheinlich auch nicht gesperrt wird. Was beobachten Sie da so zwischen Kritik, Antisemitismus, Ideologien?
Ach, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Die einen verbreiten Gerüchte und sagen, man stellt nur Fragen. Könnte das so sein mit vielen Konjunktiven? Und am Ende bleibt trotzdem was haften. Ich nenne es immer gerne die Josef Goebbels-Methode. So viel Dreck werfen, wie nur geht. Irgendwas bleibt haften. Und braucht man noch, mag man noch so viel Recht haben. Und ich kämpfe dann auch gegen Windmühlen, weil ich dann sage, okay, ich muss jetzt Sachen einordnen. Das schaffe ich dann. Und sagen Leute, okay, da hat er ja Recht gehabt. Aber das interessiert ja keinen mehr danach. Ich meine, wenn eine Lüge geäußert wurde, dann geht die mehrere Mal um den Globus. Und wenn sie dann als falsch enttarnt worden ist, ja,
interessiert
es überhaupt gar keinen mehr.
Es sind ja oft auch ganz viele Narrative, die auch auf den Plattformen sehr viel Reichweite bringen. Und da gibt es ja auch insbesondere Trends bzw. Studien, dass antisemitische Inhalte auch wirklich krass gepusht werden. Ja. Stimmt das auch so mit den Beobachtungen?
Definitiv. Also ich habe vor allem auf TikTok. Das ist bei Instagram nicht so der Fall. Da kann man was dagegen machen. Die sind mehr dahinter, ja. Aber bei TikTok ist es unmöglich, gegen antisemitische Accounts vorzugehen. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die dann Kindermörder Israel und sowas, diese Codes verwenden, sondern dort steht in den Kommentaren, dass man alle Juden entweder ins KZ zum Vergasen bringen soll, Hitler sei toll gewesen, oder steht drin, ja, es gibt 6 Millionen Gründe, Juden zu hassen, oder den Holocaust hat es nicht gegeben. Das steht ganz offen dort drinnen. Dann meldet man das wegen Hassrede und dann kommt, verstößt nicht gegen die Gemeinschaftsstandards.
Beobachtet man leider viel zu oft, ja, das ist richtig. Kommen wir mal zu so einer persönlicheren Ebene bei dem Thema. Sie haben es vorhin kurz angesprochen. Es gab ein paar islamistische Influencer, die sich ein bisschen auf Sie eingeschossen haben. Vielleicht wollen Sie da mal ganz kurz erzählen. Es geht ja insbesondere auch um Maestro. Wie ist das passiert? Wie hat es angefangen?
Ja, ich muss mal vorsichtig sein, weil ich differenzieren möchte, weil ich ihn natürlich hart kritisiere, aber ich sehe ihn nicht als Islamist und ich sehe ihn auch nicht als per Definition als Antisemit, sondern jemand, der eine islamistische Fehlleitung hat und einen tief sitzenden Antisemitismus besitzt, den er selbst nicht sieht. Und der dann diesen Quatsch mit einer gewissen Überzeugung und einer Ruhe rüberbringt, dass Leute glauben, was er sagt, es ist aber halt gelogen. Und solche Leute erzeugen dann eigentliche Probleme, weil sie auch eine riesige Reichweite in ihrer Bubble haben. Also in meiner Bubble, die ich eher als intellektuell bezeichnen würde, ist es kein großer, ist keine große Überschneidung, aber halt in diesen Migrantenmilieus, in diesen bildungsfernen Milieus, da hat er natürlich immer noch einen gewissen Einfluss. Und das erzeugt dann auch Probleme, auch in Bezug auf Deradikalisierung, auch in Bezug, junge Menschen von unserem Grundgesetz zu überzeugen, von unseren Werten. Und das sind dann Punkte, wo ich dann halt auch sauer werde, weil ich ein überzeugter Anhänger des deutschen Grundgesetzes bin. Und so jemand Gutes erreichen könnte mit seiner Reichweite, aber das Gegenteil halt macht. Und das ist umso trauriger. Ich hatte ihn vor dem 7. Oktober eigentlich immer als sehr positiv wahrgenommen. Aber er hat dann am 8. Oktober, direkt einen Tag nach dem Terroranschlag, dem genozidalen Überfall der Hamas auf Israel, ein unsägliches Video hochgeladen, wo er in Worten sich zwar von der Hamas distanziert, aber eigentlich dann doch nicht, sondern Israel quasi als Täter darstellt, wo dann geschichtlicher Schwachsinn erzählt wird, also offener Schwachsinn über Palästina und die Geschichte der Juden im Verwaltungsgebiet Palästina der Briten. Und es ist also jemand, der nur Basisgeschichtswissen hat, dem stellen sich alle Nackenhaare auf. Und da fing dann der Streit an. Und das Problem darin bestand, dass ich es immer auf der Sachebene führen wollte. Und immer gesagt habe, da und da und da bringe ich Quellen und das widerlege ich. Er daran aber nie Interesse hatte, sondern immer nur die persönliche, diffamierend, beleidigend, durch die Blume natürlich, nicht richtig beleidigend, sondern durch die Blume beleidigend. Und ad hominem, wie man so schön sagt, immer aufs Persönliche gehen, in der Hoffnung, ja, immer schön, bitte halt den Mund, Tobias, dann werde ich dich privat auch nicht weiter angreifen. Und das ist halt dann sehr, sehr eklig, wenn viele das nicht erkennen. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Und ich habe es lange Zeit versucht, ihn noch, sagen wir mal, auf einen vernünftigen Rahmen, man kann ja über alles dort diskutieren. Ich meine, ich bin jetzt auch kein großer Fan von einzelnen Personen in der israelischen Regierung. Wenn man sich einen Smolerich anschaut und einen Ben-Gvir, die man offen als Faschisten bezeichnen kann, ist das ja wohl klar. Aber der ganze Nahostkonflikt wird in weiten Teilen in Schwarz-Weiß geführt. Und da das ist eine Sisyphusarbeit. Aber diese muss gemacht werden, weil es ansonsten komplett gegen die Wand fährt.
Gaza ist in dieser Szene ja eigentlich auch ein gutes Geschäftsmodell, um Klicks zu machen. Man kann mit diesen Videos auch einfach Geld verdienen. Können Sie da irgendwelche Beispiele nennen, bei welchen Streamern das zum Beispiel auf jeden Fall sehr auffällig geworden ist seit dem 7. Oktober?
Es sind einige. Also wir haben Streamer wie ein Dekadent oder ein Neitan, die in der sogenannten linken Bubble unterwegs sind. Also eher in dieser antiimperialistischen Linken, die ich gar nicht mehr als Linke bezeichnen möchte. In meinen Augen sind das rot lackierte Faschisten, die immer nur sich in Antifa-Aufkleber irgendwo hinhängen und dann meinen, wir sind links. Nein, das sind sie nicht, sondern es sind in weiten Teilen Antisemiten oder Menschen mit einer tiefen antisemitischen Prägung, die auch einen Hass auf alles Westliche und alles Zivilisierte haben. Und die machen natürlich damit ein unglaubliches Geld, auch aufgrund ihrer Twitch-Streams und ihrer Reaction-Videos, weil sie dann auch in ihrer Bubble sehr viele Likes bekommen, sehr lange Haltezeiten haben und dadurch sehr viel Geld in den Tausender-Kontaktpreisen oder CPM, sagt man, da bekommen. Da liegen manche dieser pseudolinken Streamer und YouTuber bei 12 bis 15 Euro pro 1000 Aufrufe. Ich persönlich kann bei mir sagen, weil ich sehr kontrovers unterwegs bin und immer wieder den Finger in die Wunde lege und mich mit großen Bubbles anlege, ich liege bei 2,50 Euro. Und das ist natürlich ein Fünftel oder ein Sechstel, ist schon gravierend. Und da hat man ganz andere wirtschaftliche Macht gegenüberstehen. Wenn ein Dekadent mit seinen 30.000 bis 50.000 Euro im Monat nach Hause geht, keine Ahnung, wie er aktuell liegt, und man selbst Glück hat, wenn man 4.000 Euro an Umsatz macht, ist es sehr schwer, dann auch mit Contentproduktion und mit Aufbau von Technik dagegen anzukämpfen.
Wie sieht es denn mit den Raids aus? Die kennt man ja aus dem Gaming-Bereich. Da gibt es ja bestimmte Muster, wie diese ganzen Gruppierungen auch gegen einzelne Leute, wie zum Beispiel sie, vorgehen. Gab es da diesbezüglich schon so ein bisschen was, wo wirklich Raids gegen sie organisiert wurden?
Ja, also ist die Raids zwar nicht bei Twitch, weil Twitch das unterbindet, aber bei YouTube auf gezielte Videos ganz extrem, weil man genau weiß, kurz nur drauf aufs Video, disliken, den Algorithmus zerstören. Und ich sehe in diesen diversen Bubbles, dass mittlerweile man dazu übergegangen ist, die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen, weil man sagt, wenn wir den jetzt wegbekommen, dann ist hier keiner mehr, der sich für die dreckigen Juden einsetzt.
Hat es denn jetzt auch schon Auswirkungen auf Ihr Geschäftsmodell gehabt? Also hatten Sie jetzt auch von diesen ganzen Kampagnen, die gegen Sie immer noch laufen aktuell auch, schon irgendwelche Nachteile?
Ja, gravierende. Also wirtschaftlich bin ich plus minus null, wenn ich Glück habe. Ansonsten muss ich aus dem Bestand leben. Aber es gibt keine Option, das aufzugeben. Ich meine, ich habe früher Minecraft-Streams gemacht. Ich könnte natürlich jetzt wieder mit Minecraft anfangen. Aber wir leben in einer Zeit, wo man gegen diesen Hass aufstehen muss. Und wer ein bisschen Geschichte aufgepasst hat, der weiß, dass die Nazis nicht erfolgreich waren, weil sie so tolle SS-Sturmbannführer hatten, sondern weil die Mehrheit weggesehen hat.
Es gibt ja ab und zu diese Kritik zwischen Aktivismus und zwischen Aufklärung. Wo würden Sie da die Grenze ziehen, wenn Sie selbst auch im Internet arbeiten und versuchen, diese Missstände oder diese Desinformation noch aufzuklären?
Man ist natürlich aktivistisch unterwegs, aber wichtig ist, dass man bei der Wahrheit bleibt und es genau einordnet. Bei mir sind immer die Quellen vorhanden. Wenn Leute fragen, wo hast du das her, sage ich es den Menschen. Und natürlich auch sehr viel mit Erfahrung. Dann versucht man genau das wieder, und da gibt es auch eine interessante Kampagne, dass man meine Erfahrung oder meine Weitergabe von Informationen, die ich als Zeuge gesehen habe, in den Schmutz zieht und unter anderem die Verbrechen am 7. Oktober leugnet, indem man sagt, ja, Tobias Huch, du bist die Quelle. Das ist eine Formulierung, die wurde einmal auf Twitter verwendet, heute X, als ich von den 45 unveröffentlichten Minuten gesprochen habe, die ich eingesehen habe in Jerusalem. Die schrecklichen Aufnahmen, die Hamas selbst gemacht hat. Und da hat mich jemand gefragt, ja, was ist deine Quelle für deinen Artikel? Und da habe ich gesagt, ich bin die Quelle. Ich saß dort, ich habe das selbst gesehen, also bin ich die Quelle. Und das wurde dann von den Judenhassern, ganz klar Judenhassern, das sind nicht Israel-Kritiker, sie hassen Juden, verwendet, um sich darüber lustig zu machen und zu sagen, ja, es gab keine Vergewaltigung, da wurde niemand geköpft. Es gab am 7. Oktober gab es anscheinend auch gar keine Toten, das war Israel alles selbst. Und immer wenn man dann sieht, Tobias Huch ist die Quelle, weiß man, auf der anderen Seite ist entweder ein sehr, sehr dummer Mensch, der einfach etwas nachplappert, oder es ist ein überzeugter Judenhasser, der die Verbrechen am 7. Oktober feiert und es geil fand, dass so viele Frauen und Kinder vergewaltigt worden sind.
Bezug Iran, was gibt es da jetzt gerade für Fehlinformationen, die geteilt werden? Wir hatten es ja vorher noch schon mal ganz kurz, das sind ja oft auch Leute, die das Mullah-Regime verteidigen.
Das Schönste war ja der gemeldete Tod von Benjamin Netanyahu. Es ist teils auch wirklich lächerlich. Und dann fragt man sich, wie wurde die Intelligenz auf der Welt verteilt? Dann macht er ein Video in einem Café und zeigt, dass er einen Cappuccino trinkt. Und dann wird darüber diskutiert, dass die Cappuccino-Tasse nicht richtig funktioniert. Und wie viel Finger, es ist so. Es ist wirklich, manchmal ist man genau so vor dem Computer und denkt sich, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und dann werden Videos geteilt, die so offensichtlich mit KI hergestellt sind, über Raketeneinschläge. Dann haben wir Leute Bilder geschickt, das zerstörte Tel Aviv. Und ich sehe, Moment, das ist doch aus dem Erdbebenregion in Antep, in der Türkei. Seit wann ist denn in Tel Aviv, sind die Straßenschilder auf Türkisch? Ja, das ist Tel Aviv. Es ist schrecklich.
Diese KI-Fake-Informationen sind auf jeden Fall schon ein bisschen drüber. Und da gibt es auch immer mehr. Es ist auf jeden Fall ja so, dass man wirklich alles nochmal gegenchecken muss. Es wird wirklich immer besser, genau. Es gibt ganz viele Menschen, die im Internet sich gar nicht trauen, gegen diese Bubble vorzugehen.
Verstehe ich. Also ich, wenn mich heute ein kleiner Influencer fragen würde, soll ich das machen, was du machst, Tobias, würde ich sagen, nein, mach das nicht. Du zerstörst dein privates Leben. Das wird für dich gefährlich, wenn du nicht einen richtigen Rücken hast, wenn du nicht finanziell einigermaßen schon mit Reichweite aufgestellt bist, dann kann das dazu führen, dass dein Leben ruiniert wird. Also ich bin ja aus Deutschland weggezogen, weil es auch hier aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht mehr möglich war. Es kam und es kommen immer noch täglich Morddrohungen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe einen Influencer, der vielleicht 5.000, 6.000 Follower hat bei YouTube, unmöglich. Der Kanal ist innerhalb von wenigen Wochen tot, wenn er sich mit den richtigen Leuten anlegt.
Von politischer Seite wird ja jetzt gerade auch versucht, die Plattform ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen. Was muss da jetzt eigentlich wirklich passieren und was wünschen die sich auch, damit da vielleicht auch so ein bisschen mehr Jugendschutz passiert, was ja auch relevant ist, weil insbesondere Jugendliche diese Inhalte sehen und ja auch radikalisiert werden.
Ja, es braucht Experten, aber die haben die Plattform nicht, weil sie nicht gewillt sind, diese einzustellen. Dann sperren diese Plattformen auf der anderen Seite Inhalte, die sie nicht sperren sollten. Da gibt es jetzt schon Statistiken, dass in etwa 80% der gesperrten Inhalte nicht gesperrt werden dürfen und wiederum andere werden dann nicht gesperrt. Also ich hab das bei auch sehr vielen pro-israelischen Influencern gesehen, die dann einfach gesperrt werden. Ich habe mein Glück bei TikTok ist, dass ich einen blauen Haken habe, weil TikTok mich damals eingeladen hat, auf ihre Plattform zu kommen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer bei mir überhaupt eine Content-Warnung reinzusetzen. Aber wenn jemand einen neuen Account macht und zum Beispiel erkennbar ist als Jude, ist der Account nach kurzer Zeit weg durch die Massenmeldungen.
MenaWatch ist auch nach kurzer Zeit wieder offline gegangen, deshalb tatsächlich
hat es
nicht geschafft. Genau. Vielen Dank, Tobias Huch, für die klaren Einschätzungen und die Einordnung dazu. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, auch gerne den von Tobias Huch. Aktivieren Sie die Glocke, teilen Sie das Gespräch in den sozialen Medien und weitere Analysen, Hintergründe und Gespräche gibt es regelmäßig bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmina Remi, vielen Dank und bis zum nächsten MenaTalk.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA-Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.